Paragraph 323 Strafgesetzbuch. Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer in diesen Situationen eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder leisten will. Wusstet ihr das? Ist euch das klar? Welchen Stellenwert die Erste Hilfe hat in diesem unserem Lande? Wärt ihr in der Lage, Erste Hilfe zu leisten? Also würdet ihr es wollen und würdet ihr es können? Wir schauen uns das im Verlauf des, keine Ahnung, des Vormittags miteinander an. Was mich immer wieder fasziniert ist, was mit Texten passiert, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, was da tatsächlich steht. Und gleich vorweg die Werbung, wer ein bisschen mehr noch dazu lesen will, ich empfehle als Lektüre das Neue Testament jüdisch erklärt, weil es einen ausführlichen Anhang voller Essays hat zu ganz unterschiedlichen Themen, die im Neuen Testament vorkommen und beschreiben, wie die Juden selbst das verstanden haben werden, weil die Essays von jüdischen Gelehrten geschrieben wurden. Und fast Standardwerk, glaube ich, damals zumindest, Strack-Bilderbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. Am Ende der Predigt habt ihr heute entweder etwas aus der Ersten Hilfe verstanden, oder vielleicht etwas über Nächstenliebe gelernt oder beides. Für mich wird die Geschichte, die wir heute als Predigttext haben, immer verbunden bleiben mit einer Veranstaltung im Jungscheralter, als sie Raimund Schwarz und seine Handpuppe erzählt haben. Freddy, wie alt bist du?
10.
Und was willst du mal werden?
11.
Nein, von Beruf. Ein Beruf, der in der Bibel vorkommt. Ah, du willst Landwirt werden. Es gibt viele Landwirte in der Bibel. Nee, das ist mir zu viel Arbeit. Dann willst du vielleicht Zimmermann werden, Dachdecker wie Josef. Nee, da falle ich vom Dach. Okay, was willst du werden? Ein Beruf, der in der Bibel vorkommt? Ja, es gibt da so eine tolle Geschichte. Ich werde Krankenwagenfahrer. Freddy, ich kenne meine Bibel. Da steht nichts von Krankenwagenfahrern. Doch, das ist eine ganz tolle Geschichte. Da ist einer von Räubern brutal zusammengeschlagen worden und dann liegen gelassen worden. Und dann kam einer, so ein Pfarrer oder sowas, der ist vorbeimarschiert. Und dann kam noch einer, so ein Geistlicher. Aber der ist auch vorbeimarschiert. Und dann kam er. Der Krankenwagenfahrer vom Samariterhilfsdienst. Freddy, der kam aus Samarien. Der hatte einen Esel dabei. Ja, weil der hat doch gemacht. IA, 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 IA. Lukas 10, Abvers 29, wer die Geschichte nachlesen will, wer sie sehen will, hier vorne aufgebaut. Katrin, ich hatte nicht geahnt, was du vorhast. Ich sag mal sensationell. Vielen Dank dafür. Die Geschichte ist vermutlich nicht der Grund dafür, dass ich Feuerwehrmann und First Responder geworden bin. Wir schauen uns zwei Begriffe an. Wer ist denn der Nächste? Und was ist Barmherzigkeit? Und wir überlegen uns, was das für uns heute bedeuten mag. Erste interessante Entdeckung. Der Schriftgelehrte fragt nicht, wie kann ich meine Nächsten lieben? Das ist die Geschichte vorher aus dem Doppelgebot der Liebe. Wir haben es von Matthias gehört. Wie das funktioniert, scheint ihm scheinbar klar gewesen zu sein. Er fragt dich danach. Aber wer ist denn jetzt die Zielgruppe? Wen soll ich denn lieben? Und die Frage wirkt irgendwie, als wenn der Pharisäer einen Unterschied machen will, im Sinne von, wen darf ich denn ausschließen von dieser Liebe? Geschichte, die Jesus daraufhin erzählt, soll erstmal genau das erklären und nichts anderes. Wer ist denn der Nächste? Und dann dreht Jesus überraschenderweise die Frage am Ende einfach um. Und wir bekommen unsere erste Antwort für heute Morgen. Wenn wir die Geschichte lesen oder hören, läuft es in der Regel darauf raus, dass der arme Verletzte der Nächste ist, um den wir uns zu kümmern haben, was dann gleichsam die Hauptaufgabe der Gemeinden zu definieren scheint. Wichtig ist, dass wir Nächstenliebe üben, in Form von Diakonie, von Hilfe für die Schwächsten. Bitte, das ist alles nicht verkehrt. Das ist gut und richtig, dass wir das tun, wenn wir dazu in der Lage sind, weil wir die Mitarbeiter haben, die finanziellen Möglichkeiten, die logistischen Möglichkeiten, die Räume dafür. Alles keine Frage, aber darum geht es in dieser Geschichte nicht. Jesus erzählt die Geschichte, um seine Antwort zu erklären und fragt dann, was denkst du? Wer ist dem Verletzten zum Nächsten geworden? Hoppla, wird sich der Schriftgelehrte gedacht haben. Das geht hier in eine ganz komische Richtung. Ich beantworte das gleich, will aber noch was anderes zeigen. Da gibt es in der Geschichte zwei andere. Einen Priester und einen Levit, die vorher schon an den Verletzten vorbeigelaufen sind. Ganz kurz zur geografischen Situation. Jetzt habe ich gefehlt. Es tut mir leid, was so. Da wollte ich hin. Israel zur Zeit von Jesus. Jerusalem, so, ja, ich laufe mal, ich habe hier ein Funkmikrofon. Hier unten, Jerusalem, falls ihr es noch nicht entdeckt habt. Knapp 25 Kilometer nordöstlich davon liegt Jericho. Und vielleicht 5 Kilometer nochmal nördlich davon fängt Samaria schon an. Im Übrigen, weil es immer so überraschend ist, dass ausgerechnet ein Samariter zum Helfer wird, während die eigenen Volksgenossen das den Verletzten im Stich lassen würden. Man muss sich das nicht vorstellen, als wenn jetzt, sagen wir, ein Indonesier plötzlich beim Unfall auf der B49 auftaucht, an dem schon zwei Grünberger vorbeigefahren sind. Also wir sprechen hier nicht über Landesgrenzen. Das alles war und ist Israel. Ohnehin alles von den Römern besetzt und in einzelne Verwaltungsbezirke eingeteilt, versteht das vielleicht eher als einzelne Bundesländer. Und Samaria ist dann der Freistaat Bayern. Gehört irgendwie mit dazu, hat aber so seine Eigenheiten. Die Samariter haben sich leider ein paar zusätzliche Gottheiten gesucht. Das haben die einzelnen Städte jeder für sich organisiert. Das ist nicht landesweit, sondern die haben den und die haben, und damit geht es ihnen gut. Und es gab auch diejenigen, die auf ihre Art an Gott geglaubt haben und ihm ein Heiligtum gebaut haben auf dem Gerazim, auf einem Berg so im Süden von Samaria. Die Samariter oder der Samariter steht nicht zwingend automatisch gleich für einen Götzenanbeter, der geholfen hat im Gegensatz zu Menschen, die Gott lieben oder lieben sollten und nicht geholfen haben. Das erzählt Jesus hier so gar nicht. Und noch was, die beiden Geistlichen waren nicht auf dem Weg zur Arbeit, die waren nicht unterwegs zum Tempel. Jesus erzählt, alle drei gingen hinab nach Jericho. Jericho war eine Priesterstadt, eine Stadt, in der die Bevölkerung aus überdurchschnittlich vielen Priestern und Leviten bestand. Es war vermutlich ihr Heimweg von der Arbeit zurück. 14 Uhr Feierabend plus 25 Kilometer Fußmarsch ist mir grob bis zur Tagesschau zu Hause, um die Zeit ein bisschen zu sortieren. Deshalb wird die Frage, wer ist ihm zum Nächsten geworden, nochmal interessanter. Was wir hier tatsächlich nirgends lesen, ist, dass Jesus erklärt, warum die beiden nicht stehen geblieben sind. Sie müssen den Verletzten gesehen haben. Das ging gar nicht anders. Aber es gab keinen wirklichen Grund, sich nicht um ihn zu kümmern, jedenfalls keinen, den sie mit jüdischen Gesetzen, Regeln oder der Bibel hätten erklären können. So uneinig sich die jüdischen Ausleger bei dem Text hier an manchen Stellen tatsächlich sind, Das sagen sie alle. Es gab keinen rechtlichen Grund, den nicht anzufassen. Einen Toten, selbst wenn er blutet, hätten sie tatsächlich im Notfall anfassen dürfen. Auch als Priester. Es gab Regeln für sowas. Mir bleibt von dem her nur eine Lesart übrig. Die haben sich dazu entschlossen, nicht zu helfen. Und der Samariter hat sich dazu entschlossen, zu helfen. Alle drei sehen die gleiche Situation, sie treffen nur unterschiedliche Entscheidungen. Und folgerichtig ist die Antwort des Schriftgelehrten: derjenige wurde zum Nächsten, der beschlossen hat, Hilfe zu leisten. Und das ist die Anfrage: willst du denn überhaupt helfen? Erstens, es geht nicht einfach darum, wer mein Nächster ist, sondern wem ich ein Nächster sein kann. Und zweitens, es ist meine Entscheidung, ob ich das sein will oder nicht. Ich kann mich dagegen entscheiden. Ich kann die Not eines anderen Menschen sehen und entscheiden, nicht zu helfen. Dann habe ich vielleicht wichtige Gründe, die es unmöglich machen. Das ließe sich dann möglicherweise erklären. Denk an die unterlassene Hilfeleistung am Anfang. Es gibt Ausnahmen von der Regel. Und alles Leid der Welt werden wir alleine nicht beenden können, auch wenn wir es sehen. Das Gute ist, wenn du mit offenen Augen durch deinen Alltag gehst und die Not der Menschen um dich her wahrnimmst, dann funktioniert in dir drin etwas Grundlegendes schon mal sehr gut. Das ist klasse. Das ist wie mit dem schlechten Gewissen. Wenn du tatsächlich ein schlechtes Gewissen hast, funktioniert irgendwo was in dir. Sonst hättest du das nicht. Wenn du die Not wahrnimmst, dann funktioniert was in dir. Das ist schon mal toll. Und es wäre tatsächlich eine Überforderung zu verlangen, dass du dich um alle Nöte kümmern musst, die dir so auffallen, weil du bist ja Christ und du musst ja. Christen müssen. Wir schauen uns gleich noch an, wie wir helfen können. Woher kommt denn die Nächstenliebe? Eine Liebe also, die in diesem Fall der Nächste aufbringt. Eine Liebe, die ich aufbringe, die du aufbringst. Bringe ich die überhaupt auf? Kann ich die aufbringen? Und damit sind wir wieder bei der Story vorher. Die Nächstenliebe ist gekoppelt an meine Liebe zu Gott. Aus der Liebe, die mir von Gott her entgegengebracht wird, speist sich mein Tank, meine Liebe zu meinen Mitmenschen. Wenn alles funktioniert wie gedacht, dann ist das quasi in der Betriebswirtschaft, sagen wir, oder in der Buchführung ein durchlaufender Posten. Gottes Liebe fließt in mich rein und das Ergebnis ist, dass ich die Menschen liebe, die er mir in den Weg legt oder stellt. Meine Liebe als Nächster ist Ausdruck meiner Liebe zu Gott. Wie ein Spiegelbild quasi. Es mag unangenehm sein, sich sowas vorzustellen, aber sagt meine Entscheidung, zum Nächsten zu werden, nicht viel mehr über mich selbst aus, als über den Menschen, der mir gerade gegenüber steht. Was sagt diese Entscheidung über mein Denken aus, über meinen Charakter, darüber, wie ich und wie sehr ich Gott liebe? Oder darüber, vielen Dank Matthias für die Gedanken vorhin, wie sehr ich möglicherweise mich selbst liebe vor allem anderen. Und dann ist es vielleicht banal, aber wenn man einfach überlegt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig bin ich im Moment und das, was ich vorhabe, im Vergleich zu der Person, die gerade mit ihren Problemen vor mir steht. Es hängt immer ein bisschen von der Situation ab und ist eher subjektiv, das weiß ich. Außerdem glaube ich, nicht immer haben wir die Wahl. Ich habe das Gefühl, manchmal schickt mir Gott tatsächlich einfach Personen oder Situationen gezielt in die Quere. Entweder weil er denkt, okay, du bist jetzt genau der, der hier helfen kann und soll, oder weil er denkt, ja, ich hätte hier eine Idee, hier kannst du was lernen und dran wachsen. Wir waren an einem Sonntagmorgen als Voraushelfer alarmiert worden zu einem chirurgischen Notfall. Kurze Triggerwarnung, wer nicht so viel mit Blut kann, ich sage euch, wenn ihr die Finger wieder aus dem Ohr nehmen könnt. Ein älterer Herr, knapp an die 90, versorgt sich aber noch selbst. Seine Frau ist leider bereits verstorben, seine Angehörigen wohnen weit weg. Wollte sich ein Frühstück richten und stellt fest, irgendwie ist was feucht an meinem Bein. Er hat sich irgendwie die Krampfader aufgerissen und der Blutverdünner ist das keine so ganz so tolle Geschichte. Die Küche sah entsprechend aus. Im Verlauf hat er sich gefühlt 10-mal entschuldigt, dass er uns überhaupt solche Umstände macht und das auf den Sonntagmorgen. Wir haben ihn versorgt, bis der Rettungsdienst da war. Wir sind ja Voraushelfer, nicht Rettungsdienst. Die Kollegen haben ihn zusätzlich untersucht und versorgt und damit war das dann erledigt. Ins Krankenhaus musste er nicht. Die Blutung stand, er war sauber versorgt, alles gut. Muss man nicht fahren. Was mache ich jetzt mit dem? Abhaken und heimfahren? Oder freundlich nach dem Putzeimer fragen und wenigstens die Küche wieder so hinbekommen, dass sie nicht nach einem Tatort aussieht? Ihr könnt ja mal raten, wie es ausgegangen ist. Was ist Barmherzigkeit? Nach ein bisschen Suchen bin ich auf diese Definition gestoßen. Barmherzigkeit zeigt sich in der Bereitschaft, anderen zu vergeben, ihnen zu helfen und ihre Not zu lindern. Es ist eine Haltung des Herzens, die sich in konkreten Handlungen der Liebe und des Mitgefühls ausdrückt. Vielen Dank, Roland Werner. Wir kennen den Begriff aus über 150 Stellen in der Bibel. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Selig sind die Barmherzigen. Ihr sollt barmherzig sein, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wieder sowas wie bei der Nächstenliebe. Unsere Barmherzigkeit reflektiert, spiegelt wieder die Barmherzigkeit Gottes uns gegenüber, mir gegenüber. Ein paar Möglichkeiten, wie man das praktisch tun kann, wie man das sein kann, barmherzig. Ich kann vergeben. Epheser 4,23, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Ich kann oder soll geduldig sein. Seid untereinander freundlich und herzlich, schreibt Luther. Seid gütig und barmherzig zueinander, schreibt die Basisbibel. Auch Epheser 4,32. Auch hier, wie ich mit jemandem umgehe, sagt vermutlich viel mehr über mich selbst aus, als über den anderen. Gerechtigkeit fördern, lernt Gutes zu tun, sucht das Recht, weist den Unterdrücker in die Schranken, verhelft dem Waisenkind zum Recht, zieht für die Witwen vor Gericht, Jesaja 1,17. Es ist übrigens nicht verwerflich, klare Werte und Überzeugungen zu haben und die dann auch zu vertreten. Mitgefühl zeigen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Römer 12, Vers 15. Hilfe anbieten. Kann ich helfen? Der barmherzige Samariter oder mit Freddy, der Samariter Hilfsdienst, wie hat er denn geholfen? Und was lernen wir daraus? Was hat er getan? Er hat erste Hilfe geleistet, so wie wir es heute auch noch lernen würden. Er hat den Verletzten angesprochen, ganz wichtig, weil der dann weiß, okay, ich bin jetzt nicht mehr alleine. Haben gestern einen ganzen Tag miteinander trainiert, Deeskalation für Rettungskräfte. Und in einer Szene lag einer am Boden und sollte einen Verletzten mimen, der bewusstlos ist oder zumindest stark angeschlagen, und ein anderer sollte den tatsächlich ersthelferisch versorgen. Und der sagte, er hatte die Augen zu und in dem Moment, wo er Stimmen gehört hat, hallo, Rettungsdienst, Wir sind bei ihnen. Sagt er, es war mir, als würde es mir innerlich warm. Ich wusste, jetzt ist Hilfe da. Ansprechen. Sagen, hey, ich bin da, ich habe dich gesehen. Ich habe deine Not gesehen. Dann hat er ihn medizinisch versorgt. Öl und Wein hat er auf die Wunden gekippt. Damals so eine Art antiseptische Salbe, wenn man so will. Interessant. Wenn er das dabei hatte, war das vielleicht sowas wie ein Erste-Hilfe-Kasten auf dem Esel. Ich weiß es nicht. Dann hat er den Verletzten eingepackt und in die nächste Herberge gebracht. Gut, heute müsst ihr jetzt nicht jemanden, den er auf der Straße findet, einpacken und ins nächste Hotel fahren. Aber der Samariter hat dafür gesorgt, dass der Verletzte weitere Hilfe bekommt. Machen wir doch kurz erste Hilfe miteinander. Und lernen wir dadurch auch alles andere. Thema Auffinden einer Person. Was macht ihr? Genau. Erstens, ihr entscheidet, spricht was dagegen, jetzt in irgendeiner Form zu helfen. Zweitens, Eigenschutz herstellen. Gerade bei Verkehrsunfällen, Warnblinkanlage anmachen, Warndreieck aufstellen, Warnweste anziehen. Wo ist die Warnweste im Auto? Im Kofferraum, wo man nicht drankommt, ist mir klar. Unter dem Sitz, bitteschön. Wer es noch nicht hat, auf dem Heimweg bitte ändern. Ansonsten bei anderen Situationen kurz umschauen, wie ist die Situation, ist sie ruhig, ist sie bedrohlich, ist die Situation sicher oder sind die Räuber möglicherweise noch in der Gegend? Über Selbstschutz und Selbstverteidigung können wir uns bei Gelegenheit gerne auch mal sprechen. Drittens dann die Person ansprechen. Das Bewusstsein prüfen, reagiert die Person, antwortet euch im Optimalfall, habt ihr schon mal wichtige Informationen. Sie lebt, sie atmet und hat Puls und eine gewisse Hirnfunktion. Deswegen kann sie mit euch kommunizieren. Und dann könnt ihr sie situationsgerecht betreuen. Im Gespräch klären, wo das Problem liegt und schauen, ob ihr eine geeignete Lösung dafür finden könnt. Oder ob ihr jemanden kennt, der eine Lösung hätte. Ihr habt schon geholfen, wenn ihr den Verletzten seht und nicht einfach weitergelaufen seid, sondern auf ihn zugeht. Als First Responder haben wir deutliche Grenzen. Natürlich haben wir eine umfangreichere Ausbildung als Ersthelfer und fahren schon eine Menge Material im Auto spazieren. Mehr als nur ein Verbandskasten, aber trotzdem, wir sind nur Sanitäter, keine Rettungsdienstler und wir haben auch keinen Rettungswagen. Übersetzt für uns heute. Nehmt ihr die Not der Menschen um euch herum wahr? Wir sind noch nicht beim Helfen, aber seht ihr euren Nachbarn, eure Kollegin, die Menschen in eurer Straße, in eurem Ort, in eurem Verein, wo immer ihr unterwegs seid? Geht ihr auf sie zu? Nicht immer muss da draußen eine große Hilfsaktion folgen, wo man dann die nächsten 3 Tage damit beschäftigt ist. Manchmal reicht vielleicht schon ein freundliches Wort, ein Lächeln, eine Karte mit einem Spruch. Ich verweise auf die Stiftung Marburger Medien und ihr Katalog, den sie haben mit Karten und Sprüchen. Eine kleine Bibel gibt diese, ähnlich wie sie die Gideons verteilen, NGÜ. Neue Genfer Übersetzung und die Psalmen zum Beispiel, die ich weitergeben kann. Vielleicht hilft eine Tasse Kaffee. Ein Tipp, wo Hilfe zu bekommen ist. Nicht immer muss ich der sein, der hilft. Manchmal bin ich auch nur eine Hilfe dadurch, dass ich sage, da gibt es die Hilfe. Und dann Notruf wählen. Spätestens, wenn die Person nicht reagiert. Notruf und danach in die stabile Seitenlage, falls Puls und Atmung dann noch da sind. Wenn die nicht da sind, die Person auf den Rücken legen, anfangen zu drücken. Buchstäblich drücken, bis der Arzt kommt. Das ist nicht jedermanns Sache. Und es ist normal und verständlich, wenn jemand in Schockstarre gerät und gar nicht mehr weiß, was zu tun ist. Da wird euch niemand einen Vorwurf draus machen. am wenigsten die Notrufleitstelle und der Rettungsdienst. Aber auch das ist helfen. Wenn ihr euch mit Wiederbelebung unsicher seid oder auch sonst irgendwie gerade nicht wisst, was zu tun ist, wenigstens das Handy rausholen, den Notruf wählen. Was immer ihr tut, das ist besser, als dass überhaupt gar nichts getan wird. Und macht euch nicht verrückt, der Disponent am anderen Ende wird euch alles fragen, was er wissen muss. Und er wird euch geduldig in erster Hilfe anleiten. Und notfalls in der Leitung bleiben, bis weitere Hilfe da ist. Übersetzt für uns heute. Wir haben auch so eine Notrufnummer. So haben wir das damals in der Jungschar schon gelernt. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not. Was wir immer tun können, ist beten. Und wir sollen das Gebet nicht unterschätzen. Gestern wieder daran erinnert worden. Es war ein Buddhist, der die Christen daran erinnert hat. Gandhi, der gesagt hat, wenn die Christen wüssten, wie viel Macht sie in ihrem Gebet haben, die könnten die ganze Welt verändern. Was wir immer tun können, ist beten. Das darf nicht billig und einfach rüberkommen. Ach, tust mir leid, ich bete mal für dich. Versteht es vielleicht so, ein Notruf bedeutet, jemanden weiterzugeben. Gebet, Fürbitte heißt, jemanden vor Gott zu tragen. Ihn buchstäblich auf die Arme zu nehmen, zu sagen, Gott hinzuhalten, zu sagen, ich bin durch mit meinen Latein. Du fängst gerade erst an. Hilfe. Ich glaube, Hilfe ist so das kürzeste und eins von den mächtigsten Gebeten an der Stelle. Eine Geschichte, die ihr gut kennt? Vermutlich. Eine Geschichte, die eine Herausforderung ist? Ganz sicher. Und nein, umfassend betrachtet ist das heute Morgen auch nicht. Also, wem kannst du ein Nächster werden? Willst du es denn? Nächstenliebe speist sich zuerst aus Gottes Liebe, nicht aus meiner Selbstliebe. Was heißt Barmherzigkeit? Wie kannst du helfen? Bis dahin, dass man so ein paar Dinge lernen kann, die nicht ausdrücklich hier drin stehen, aber übersetzt dann doch eine Antwort sein können. Ich wünsche euch für alles Nachdenken, alles Sein und alles Tun Gottes Segen.